Thüringens CDU-Chef fordert verwirkbare Social-Media-Lizenzen. Prozessstart Maskenärztin Dr. Witschel. Harte Justizmaßnahmen beispiellos. Und Cornelia Kirchreger. EU versucht, Diktatur zu errichten, die alle Lebensbereiche beherrscht. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt fordert die Einführung von verwirkbaren Social-Media-Lizenzen. Damit sollen Menschen das Recht auf freie Meinungsäußerung in sozialen Medien willkürlich entzogen werden. Denn Gefährder hätten im Netz nichts verloren, argumentierte der CDU-Politiker bei einer Rede im Thüringer Landtag. Dabei ist der Begriff Gefährder eine rein behördliche Einstufung, die von keinem Gericht getroffen wird. Weiter fordert Vogt die Einführung einer Klarnamenpflicht im Internet und eine Strafbarkeit der Nutzung gefälschter Profile. Damit will der CDU-Politiker sogenannten Fake News und alternativen Fakten den Kampf ansagen. Diese würden laut Vogt unsere demokratischen Institutionen schwächen. Wörtlich sagte er: Deswegen ist es Zeit, dort für Anstand zu sorgen, weil es zu Demokratiezersetzung führt. Der SPÖ-Bundesvorsitzende Andreas Babler will Zeitungsabonnements für alle 16- bis 30-Jährigen finanziell unterstützen. Mit bis zu 150 Euro pro Person und Jahr solle wahlweise ein Print- oder Online-Abo gefördert werden. Auf diese Weise will Babler der Verbreitung von vermeintlichen Fake News Einhalt gebieten. Gefördert werden sollen nur Abos von Medien, die so wörtlich verlässliche Informationen verbreiten und bestimmte Qualitätskriterien wie etwa eine Mitgliedschaft im Presserat erfüllten. Ein weiteres Kriterium könne etwa eine bestimmte Zahl fest angestellter Mitarbeiter sein. Damit würden alternative Medien nicht gefördert werden. Die Kosten für das Projekt, jährlich rund 120 Millionen Euro, sollen nach den Plänen Bablers aus der Digitalsteuer kommen. Wie in Deutschland gibt es derzeit auch in Österreich Spionagevorwürfe gegen Oppositionspolitiker bzw. deren Umfeld. Über das brisante Thema habe ich mich mit der Rechtsanwältin und FPÖ-Abgeordneten Dr. Susanne Fürst unterhalten, die sich gerade in Budapest aufhält. Frau Dr. Fürst, aktuell wird in Österreich der Vorwurf des Spionageverdachts gegen den ehemaligen FPÖ-Politiker Jennewein erhoben. Was steckt Ihrer Meinung nach hinter diesen Anschuldigungen?
Ich muss nur gleich korrigieren, es ist kein Spionageverdacht gegen den ehemaligen Sicherheitssprecher unserer Partei, Hans-Jörg Jennewein, erhoben worden, sondern Spionageverdacht besteht gegen den Herrn Egisto Ott, diesen mittlerweile berühmt-berüchtigten Mitarbeiter des BVD im Innenministerium, der jetzt zu Ostern verhaftet wurde. Gegen ihn wird ermittelt wegen Spionage und unserem ehemaligen Sicherheitssprecher wird vorgeworfen, dass er mit diesem Kontakt gehabt hätte. Und dazu muss man aber sagen, dass eben der Geheimdienstler Ott halt auf der Klaviatur Nachrichtendienst gespielt hat, mit allen Parteien Kontakte gepflegt hat. Es wird nur uns vorgeworfen. Und insofern ist der Vorwurf einzuordnen in den beginnenden Wahlkampf. Man möchte die FPÖ anpatzen. Es ist völlig unsachlich und völlig unzutreffend. Denn wenn Herr Egisto Ott und diese ihm vorgeworfene Spionage für Russland jemand zuzurechnen ist einer Partei in Österreich, dann ist es der ÖVP. Sie hat das Innenministerium seit dem Jahr 2000 fast durchgehend, außer die 1,5 Jahre, wo Herbert Kickl drinnen war. Die Vorwürfe der Spionage gegen Herrn Ott gab es schon 2015/16. Man hatte die im Innenministerium belassen. Es gab wieder neue Vorwürfe 2021/22. Und ich glaube, es kann sich jeder ein Bild machen, dass die Verhaftung erst jetzt im März 2024 im Wahljahr erfolgt ist.
Das vollständige Interview mit Susanne Fürst finden Sie auf www.auf1.tv. Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke haben in einer heutigen Sondersitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie im Bundestag Vorwürfe zum Atomausstieg zurückgewiesen. Beide Ministerien hätten nach Angaben von Habeck und Lemke einen längeren Betrieb der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland über den 15. April 2023 hinaus eingehend geprüft. Grund für die Abschaltung seien die AKW-Betreiber gewesen, die das Wirtschaftsministerium über ausgelutschte Brennstäbe im März 2022 informiert hätten. So Habeck während der Sondersitzung. Das Magazin Cicero hatte zuvor durch eine Klage unter Berufung auf das Umweltinformationsgesetz die Herausgabe von Dokumenten des Wirtschaftsministeriums zum Atomausstieg erreicht. Besonders brisant, Habeck und Lemke sollen Bedenken und Warnungen ihrer eigenen Experten zum deutschen Atomausstieg während einer Energiekrise ignoriert haben. Nun mehren sich Rücktrittsrufe aus den Reihen der AfD und Union. Der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion Olaf Inderbeek hingegen verteidigte Habecks Erklärungen während der heutigen Sondersitzung als logisch. Er sehe in den Dokumenten keinen Grund für einen Rücktritt. Die Hamburger Ausländerbehörde hat mehrfach die Duldung des 18-jährigen Afghanen Amir N. verlängert, als dieser bereits als Intensivtäter ausgeschrieben war. Dieser gab die Antwort des Hanseatischen Senats auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Dennis Tering. Der Afghane war 2022 als Intensivtäter eingestuft worden. Doch seine Duldung vom Ausländeramt seither dreimal verlängert worden. Zuletzt im Februar dieses Jahres. Von der Staatsanwaltschaft wird der 18-Jährige des schweren Raubes, der Bedrohung, Nötigung, Drogenhandels und gefährlicher Körperverletzung verdächtigt. Er gelte als Kopf der sogenannten 315er-Bande, die 14- bis 16-Jährige teils unter Morddrohungen zum Verkauf von Drogen gezwungen haben soll. Aktuell befindet er sich in Jugendhaft. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte kürzlich noch wörtlich angekündigt, wer sich nicht an Regeln hält, muss gehen. Eine Anfrage von auf 1, warum die Duldung des mutmaßlichen Intensivtäters mehrmals verlängert wurde und warum er noch nicht abgeschoben wurde, ließ die zentrale Ausländerbehörde unbeantwortet. Datenanalyst Tom Lausen hat während der Corona-Zeit etwa die Behauptung des Robert-Koch-Instituts widerlegt, dass das Coronavirus für eine Überlastung der Intensivbetten sorgen würde. Zuletzt beschäftigte er sich mit den nun veröffentlichten RKI-Files. Im Gespräch mit Thomas Eklinski erklärt er, wie er sich eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen vorstellt.
Sie wären ja ein prädestinierter Kronzeuge in einem möglichen Prozess der Verantwortlichen. Was wären dann die Konsequenzen?
Also zunächst einmal sollten wir Schritt für Schritt überhaupt denken. Und zunächst einmal war es ja so, dass Herr Wieler und Konsorten ihre Geschichte erzählen konnten im Fernsehen und die Leute haben zugehört, die Gerichte haben zugehört und haben gesagt, also wenn die das sagen, dann ist das super. Dann endete das alles, nachdem die Bevölkerung langsam gemerkt hatte, irgendwie hier endet das, wieso machen die immer noch Maßnahmen? Im Übrigen, was kaum jemand weiß, in Schweden wurde schon am 1.4.2022 ein Gesetz beschlossen, nachdem Corona bzw. Covid-19 als nicht mehr für die Bevölkerung gefährliche Krankheit festgelegt wurde. Das war der Zeitpunkt, wo alle medizinischen Mitarbeiter sich noch impfen lassen mussten. Also das war eigentlich genau der Zeitpunkt, wo die schon gesagt haben, ist nicht mehr gefährlich. Und alleine aus solchen Umständen hat die Bevölkerung gemerkt, hier stimmt was nicht. Aber eben nicht so zahlreich. Und dann jetzt kommen die Untersuchungsausschüsse. Einer war jetzt in Brandenburg. Dort hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, die AfD-Partei in Brandenburg diesen Untersuchungsausschuss initiiert. Und nun haben wir gesehen, wie es auf einmal aussieht, wenn Herr Wieler dort sitzt oder jemand vom Paul-Ehrlich-Institut und schwierige Fragen beantworten muss. Dann helfen nur noch der Vorsitzende, der von der CDU war, der dann versucht, diese Fragen zu verbieten, oder ein Aufpasser, wie im Fall von Herrn Wieler, der aus dem Bundesministerium für Gesundheit, aus der Abteilung 6.1 kommt, Herr Rottmann-Grossner für Gesundheitssicherheit. Nur solche Leute helfen denen dann noch. Und ich finde, wenn wir jetzt nur noch einen Schritt weitergehen, ohne Aufpasser, ohne Vorsitzenden, dann haben wir eine 1:1 Befragung und dann werden wir, die RKI-Files belegen das ja jetzt schon, und dann werden wir eine Aufarbeitung haben, die belegen wird, dass diese Maßnahmen alle nicht zulässig gewesen sind, und zwar ausnahmslos.
Das vollständige Interview mit Tom Lausen und ein weiteres mit dem Immunologen Professor Stefan Hockertz finden Sie in einem gemeinsamen Beitrag auf www.auf1.tv. Im Rahmen unseres Schwerpunktes drohende WHO-Diktatur bekämpfen veröffentlichen wir ab heute laufend Beiträge zum Thema. In Dresden begann heute der Prozess gegen die Ärztin Dr. Bianca Witschel. Das Landgericht entschied, dass die Angeklagte bis zum Ende des Prozesses in Haft bleiben muss. Ein Urteil wurde heute noch nicht verkündet. Dr. Witschel befindet sich seit dem 28. Februar 2023, also beinahe 14 Monaten, in Untersuchungshaft. Der 66-Jährigen wird die Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 500 Fällen vorgeworfen. Sie hatte Maskenatteste ausgestellt. Die harten Justizmaßnahmen seien angesichts der Vorwürfe beispiellos, erklärte ihr Rechtsanwalt Ralf Boleslawski gegenüber auf 1. So werde seine Mandantin stets in Fußfesseln von der JVA ins Gericht gefahren. Aus Solidarität mit der Ärztin versammelten sich gestern Abend Dutzende Personen vor der Justizvollzugsanstalt Chemnitz, um für Dr. Witschels Freilassung zu demonstrieren. Der Prozess wird am 15. Mai fortgesetzt. Einen signifikanten Anstieg von Krebstodesfällen nach der dritten mRNA-Injektion zeigt eine aktuelle Studie aus Japan. Nach Einführung der Massenimpfung im Jahr 2021 stiegen Todesfälle demnach bei allen Krebsarten an. Nach der dritten Impfung im Jahr 2022 nahm die Krebssterblichkeit noch einmal signifikant zu. Vor allem bei Eierstock, Leukämie, Prostata, Bauchspeicheldrüsen und Brustkrebs. Die Studienautoren kommen zum Schluss, dass die erhöhten Krebssterblichkeitsraten auf die mRNA-Injektionen zurückzuführen sein könnten und, Zitat, nicht auf die Covid-19-Infektion selbst oder auf verringerte Krebsbehandlungen aufgrund des Lockdowns. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca verzeichnet eine massive Geschäftssteigerung mit Krebsmedikamenten in diesem Jahr. Der Umsatz mit Krebsmitteln stieg im ersten Quartal um 17% und damit fast um ein Fünftel. Knapp 12 Milliarden Euro nahm der Konzern in 3 Monaten mit Krebsmedikamenten ein. Zugelegt haben die Geschäfte auch mit Arzneimitteln gegen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen. Der deutliche Geschäftsrückgang mit Corona-Injektionen und Medikamenten konnte damit mehr als ausgeglichen werden. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Der Thüringer Landkreis Sonneberg führt zum 1. Mai eine Bezahlkarte für Flüchtlinge ein. Das sagte Landrat Robert Sesselmann von der AfD vor dem Kreistag. Die Stadt Jena bleibt dagegen bei Bargeldleistungen für Migranten. Das Kommunalparlament votierte gegen eine dort ebenfalls geplante Umstellung. Die Anbindung des LNG-Terminals von der Insel Rügen ist rechtmäßig. Dies entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Nach Ansicht der Richter sei die Anlage wichtig zur Verhinderung einer Versorgungskrise. Daher konnte auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe und der Naturschutzbund NABU. Die Behörde in Österreich ermittelt offenbar gegen die Pro-EU-Partei Volt. Grund ist nach Angaben der Austria-Presseagentur die Sammlung von Unterstützungsunterschriften. Dabei hatte die Organisation eine Verlosung von Konzertkarten für die Unterzeichner angekündigt. Dieses Vorgehen verstößt nach Angaben des Innenministeriums gegen das Strafrecht. Die Videoplattform TikTok hat Berichte zurückgewiesen, es gebe einen sogenannten Trend rund um ein Video mit Vergewaltigungsaufrufen. Gegenüber der deutschen Presseagentur teilte das Unternehmen mit, es existierten keine Beweise für eine derartige Entwicklung. TikTok reagierte damit auf entsprechende Behauptungen von Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.
Der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solski ist nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Er soll sich widerrechtlich staatliche Grundstücke im Wert von rund 7 Millionen Euro angeeignet haben. Solski wird beschuldigt, als Vorsitzender des ukrainischen Agrarausschusses zwischen 2017 und 2021 rund 1250 Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 2500 Hektar auf sich übertragen zu haben. Die landwirtschaftlichen Flächen wurden anschließend von seiner Firmenholding genutzt. Auch mehrere ukrainische Spitzenbeamte sollen in den Korruptionsskandal verwickelt sein. Das auf Druck der EU eingerichtete Antikorruptionsgericht in Kiew ordnete gegen den zurückgetretenen Minister Untersuchungshaft bis Juni an. Wie bereits am Montag berichtet, war diese Woche ein Auf-Eins-Team im EU-Parlament in Straßburg. Und heute ist meine Kollegin Cornelia Kirchweger zu uns ins Studio gekommen, um uns von ihren Eindrücken aus dem EU-Parlament zu berichten. Ein herzliches Hallo, liebe Conny. Conny, was war denn der Grund für eure Reise nach Straßburg?
Ja, wir wollten uns in erster Linie ein persönliches Bild machen über die Abläufe im EU-Parlament in Straßburg, wie die Plenarsitzungen dort ablaufen, die Debatten und auch Aussprachen, die es dort gibt. Und andererseits haben wir eine Vielzahl von Interviews mit Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen aus dem patriotischen Lager geführt und haben dabei viele, viele interessante Hintergrundinformationen bekommen, die man in den Medien nicht lesen kann.
Ja, und abseits der Europawahlen, was hat sich denn sonst noch in dieser Sitzungswoche in Straßburg getan?
Ja, es sind eine ganze Reihe von Texten, wie man sagt, abgenommen worden, angenommen worden oder auch diskutiert worden. Aus der Themenstellung ist ganz klar, wohin die Richtung geht. Die EU versucht in großen Schritten eine Diktatur zu errichten, die alle Lebensbereiche der Menschen beherrscht, sei es jetzt im Gesundheitsbereich, sei es im Geldbereich mit dem digitalen Euro, was das Vermögen der Menschen betrifft, was die Spareinlagen betrifft, im Gesundheitsbereich. All das will man zentral kontrollieren und orchestrieren. Ich sage jetzt nur ein paar Beispiele. Das Verbot der Barzahlung von über 10.000 Euro ist für mich ein klarer Schritt, dass ich über mein eigenes Geld nicht mehr normal verfügen kann. Weil warum, wenn ich 30.000 Euro, die ich mir in der Arbeit zusammengelegt habe und gespart habe, warum soll ich das nicht in bar bezahlen als unbescholtener Bürger? Die zweite Fußangel ist allerdings auch, dass es Einschränkungen gibt bei der Bezahlung oder bei der Anlegung eines Kryptokontos und beim Einkauf von Luxusgütern. Weil es gibt natürlich EU-Bürger, die diesem Euro, der ja eine Weichwährung geworden ist, nicht mehr trauen und ihre Gelder in Sachwerten anlegen wollen, die halten über die Zeit. Und auch hier gibt es Einschränkungen. Das ist ganz klar, dass man hier den EU-Bürgern auch in ihrem Vermögensbereich Einschränkungen aufzwingt eigentlich. Also die Bargeldzahlung, das Lieferkettengesetz, das ohnehin sehr, sehr umstritten ist, das wurde dann in langen Debatten aufgeweicht, insofern als es vor allem Großkonzerne betrifft mit über 1.000 Mitarbeitern und mindestens 450 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Aber was nicht gesagt ist, es betrifft ja die Zulieferfirmen genauso. Es geht dabei darum, so wie man es sagt, man will die Zwangsarbeit, die Kinderarbeit damit vermeiden, was natürlich sicherlich nicht gelingen wird. Die Zulieferer werden einen Spießrutenlauf absolvieren müssen, um sicherzustellen, dass hier nicht irgendein Produkt oder ein Teil eines Produktes zugeliefert wird, der vielleicht in Zwangsarbeit oder Kinderarbeit entstanden ist. Und diese Zwangsarbeit wird man dadurch nicht verhindern können.
Das vollständige Interview mit Cornelia Kirchweger, das wir aus Termingründen vor der Sendung aufgenommen haben, finden Sie auf www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.